Es könnte einer der größten Justizskandale der vergangenen Jahre sein. Julia Neigel, bekannt als Sängerin Jule Neigel, so nannte sie sich früher, klagte gegen die 2G-Verordnung in Sachsen und dann später auch gegen die Lockdown-Verordnung. Das Ganze wurde natürlich vom Oberverwaltungsgericht Bautzen abgelehnt, mit einem Urteil, das schon vorher feststand. Darüber haben wir bei Auf 1 vor einigen Wochen berichtet. Aber mittlerweile ist die Geschichte weitergegangen. Unter anderem gibt es ein weiteres Urteil, genauer gesagt ein Teilurteil, das auch schon feststand. Das ist also das zweite dieser Art. Es gibt eine Strafanzeige gegen die Beteiligten, die von der Staatsanwaltschaft in Görlitz zumindest bearbeitet wird. So jedenfalls hat die Behörde uns das geschrieben. Und es steht immer noch die Frage im Raum, war die damalige Notstandsverordnung überhaupt rechtmäßig? Also gab es sie rein juristisch und konnten deshalb Menschen deswegen bestraft werden? Julia Neigel steht nicht alleine vor Gericht. Sie wird unterstützt unter anderem von dem Juristen Professor Martin Schwab, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo, Herr Schwab.
Hallo, Herr Müller-Mertens. Grüße Sie.
Hi. Grüße Sie auch. Die Berliner Zeitung hat diesen ganzen Fall bezeichnet als neuen Sachsensumpf. Sachsensumpf, das war ein Skandal in den 90er Jahren. Da ging es um Prostitution, um Kinderhandel. Also jetzt nicht identisch, aber ich glaube, es war mehr die Auswirkung gemeint, die Bedeutung. Mhm. Würden Sie das teilen? Ist das in dem Sinne ein neuer Sachsensumpf?
Ich meine, das Thema Sachsensumpf habe ich noch in Erinnerung. Da ging es ja auch wohl um ein Netzwerk von oder ein angebliches oder tatsächliches Netzwerk von korrupten Politikern, Richtern und Staatsanwälten. Der Journalist Jürgen Roth hat das in einem Buch verarbeitet, welches sich nennt Anklage unerwünscht. Und ich weiß noch, dass er dann selber unter Anklage stand wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Ob wir hier eine vergleichbare Situation haben, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir es hier offenbar zu tun haben mit einer Verquickung von Exekutive und Judikative, die, ich muss es so deutlich sagen, eines Rechtsstaats unwürdig ist.
Es ist jetzt sehr fein ausgedrückt. Ich formuliere es mal ein bisschen gröber und frage Sie, ob Sie das zumindest nicht dementieren. Da hat die Politik die Justiz wie am Knüppel gemacht?
Ja, ich würde es mal so formulieren. Man hat die Justiz bereits so konditioniert, dass sie der Regierung da, wo es wirklich ans Eingemachte geht, nicht wehtut.
Jetzt geht's, und lassen Sie uns am Anfang vielleicht den Fall nochmal aufschlüsseln, im Grunde um 2 Verordnungen, gegen die Sie geklagt haben oder gegen die Julia Neigel mit ihrer Unterstützung geklagt hat. Eine 2G-Verordnung und dann eine Lockdown-Verordnung. Vielleicht ganz kurz, gegen was genau sind Sie vorgegangen?
Also, ursprünglicher Klagegegenstand war eine Verordnung, in der unter anderem eben auch Konzerte, deswegen war Julia Neigel ja betroffen, unter ein 2G-Regime gestellt wurden. Das war eine Verordnung, die am 5.11.2021 im Kabinett beschlossen wurde und angeblich am 8.11.2021 in Kraft trat. Jedenfalls laut dem Verordnungstext. Wir wissen mittlerweile, dass wir auch diese Verordnung nicht rechtzeitig zur Post gekriegt haben zu diesem Datum. Aber jedenfalls war diese Verordnung am 5.11.2021 beschlossen, sollte am 8.11.2021 in Kraft treten. Diese Verordnung hat Julia angegriffen mit einer Klage, die am 24.11.2021 bei Gericht einging. Das wäre auf jeden Fall noch innerhalb des Geltungszeitraums gewesen, denn die Verordnung war bis zum 25.11.2021 befristet. So. Jetzt hat aber die sächsische Staatsregierung, genau genommen das Gesundheitsministerium, das heißt in Sachsen ein bisschen anders, das heißt Sächsisches Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt, Na, Ironie des Schicksals, man macht 2G, grenzt Ungeimpfte aus und quatscht von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Aber gut, so heißt dieses Ministerium nun einmal. Da wurde am 19.11. eine neue Verordnung beschlossen. Die steht im sächsischen Gesetzes- und Verordnungsblatt Nummer 40 aus 2021, welches das Ausgabedatum 20.11.2021 trägt und hätte am laut Verordnungstext am 22.11.2021 vorzeitig in Kraft treten und die 2G-Verordnung ablösen sollen. So, und jetzt war die ganze Zeit in diesem Verfahren nur im Streit, hat diese Lockdown-Verordnung, die wir dann natürlich auch angegriffen haben durch eine sogenannte Klageerweiterung, diese 2G-Verordnung vorzeitig abgelöst mit der Wirkung, dass diese 2G-Verordnung zu spät von uns angegriffen wurde, weil abgestorbenes Recht jetzt mal auf Trinkstärke reduziert, die Verwaltungsgerichte nicht mehr interessiert, und deswegen dagegen auch nicht mehr geklagt werden kann. Ja? Also solange eine Verordnung in Kraft tritt, kann ich dagegen klagen. Sobald sie außer Kraft getreten ist, wird es halt schwierig. Und die sächsische Staatsregierung hat sich auf den Standpunkt gestellt, tut uns leid, Frau Nagel, war zu spät. Am 24. Wir haben doch vorher am 22. schon die Lockdown-Verordnung in Kraft gesetzt und die 2G-Verordnung dafür außer Kraft gesetzt. So, das war Gegenstand dieses Rechtsstreits.
Kurzen Einschub. Ich glaube, das sächsische Staatsministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt war, glaube ich, das, dessen Ministerin mal vorgeschlagen hat, Verweigerer der Maßnahmen in die Psychiatrie zu strecken, oder war das ein anderes Ministerium?
Genau, das war genau dieses Ministerium. Frau Köpping hat das noch dementiert, aber News hat dann wohl die Bombe platzen lassen, haben die Originaldokumente gezeigt von dem Klinikum in Arnsdorf, in dem klare Verhaltensanweisungen waren, wie man Verweigerer notfalls auch psychiatrisch behandelt. Übrigens habe ich auf diese Dinge bereits in einem meiner Schriftsätze auch hingewiesen gehabt. Allerdings lagen mir da diese Originaldokumente nicht vor, aber dass man hier Quarantäneverweigerer in die Klinik stecken sollte, da hat ja die Welt im April 2020 schon drüber berichtet gehabt.
Jetzt klingt das alles ein bisschen theoretisch. Also wir streiten darum, ob man eine Verordnung überhaupt noch angreifen kann, weil
Korrekt.
abgestorbenes Recht und so weiter. Also was hat das jetzt sozusagen in der Realität für eine Bedeutung?
In der Realität, also für unser Verfahren, habe ich ja schon gesagt, hätte es die Bedeutung gehabt, dass unsere Klage, wenn die Position der sächsischen Staatsregierung zutreffend gewesen wäre, dass diese Lockdown-Verordnung vorzeitig die andere abgelöst hat, dann wäre unsere Klage zu spät gekommen. Wenn das so gewesen wäre, dass es so nicht war, können wir ja hier in dem Interview vielleicht noch ein bisschen ausbreiten. Aber es hat natürlich auch Bedeutung für die Menschen. Jetzt unterstellen wir mal, diese Lockdown-Verordnung wäre nicht am 22.11. um 0 Uhr in Kraft getreten. Und es wäre aber dann jemand am 22.11. dabei erwischt worden, wie er seinen Laden aufmacht, wie er ohne Maske im Zug sitzt, und so weiter und so fort. Ja. Und er hätte deswegen ein Bußgeld erhalten, dann wäre dieses Bußgeld ohne Rechtsgrundlage ergangen, weil man solche Straf- und Bußgeldvorschriften ja nach Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht rückwirkend in Kraft setzen darf. Man darf Strafsanktionen nur auf der Basis eines Gesetzes verhängen, das erstens geschrieben und zweitens inhaltlich hinreichend bestimmt ist. Ja, der Grundsatz nulla poena sine lege, keine Strafe ohne Gesetz, der hat Verfassungsrang in Deutschland. Da kann sich weder der Gesetzgeber noch der Verordnungsgeber darüber hinwegsetzen. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass hier reihenweise Bußgelder zurückbezahlt werden müssen.
Es ist im Grunde der Punkt. Also letzten Endes kann jeder Bürger, der in Dresden, im Chemnitz oder irgendwo im Erzgebirge, dem gesagt wurde, du hast ja auf einem völlig leeren Marktplatz nachts um 3 es gewagt, ohne Maske zu gehen, so hier 1.000 Euro, der kann sagen, gebt's uns zurück, und das will im Grunde die Staatsregierung nicht. Ist das quasi die Quintessenz?
Ja, das ist jetzt nicht Gegenstand unseres Rechtsstreits gewesen, aber das wäre die Quintessenz.
Jetzt hatten wir schon vor ein paar Wochen darüber berichtet, es gab ein Urteil, das vorher schon fertig stand, jetzt nicht von der ersten bis zur letzten Zeile, aber doch im Wesentlichen, das übernommen wurde aus einer Art Entwurf, der geschrieben wurde, bevor die mündliche Verhandlung überhaupt stattfand. Mittlerweile hat man rausbekommen oder haben wir auch rausbekommen, liegen uns Dokumente vor. Wir blenden sie hier mal ein. Es gibt noch ein zweites, ein sogenanntes Teilurteil, wo das auch schon geschehen ist, wo also auch seitenweise Formulierungen, Inhalte aus einem solchen Entwurf, der vor der ganzen Verhandlung geschrieben wurde, am Ende im Urteil auftauchen. War das Ganze eine Theatervorführung? Konnten Sie in diesem Verfahren sagen, was Sie wollen? Und die Richter konnten auf Durchzug schalten, weil das Urteil war ja sowieso schon fertig.
Also, wir haben sehr stark das Gefühl, dass das Ganze nur eine Theaterveranstaltung war. Wir haben denen allerdings ein bisschen die Suppe versalzen. Also, mit Datum 11.04.2023 steht da also das war der handschriftliche Vermerk auf diesem sogenannten Votum, ein Urteilsentwurf, der aber sich nicht darin erschöpft, hier mögliche, also das wechselseitige Parteivorbringen darzustellen. Das ist der Urteilstatbestand, in dem das Ganze passiert. Und mögliche Lösungen aufzuzeigen, wie man es rechtlich bewerten könnte, sondern es war drin ein Entwurf, der ganz klar darauf hindeutete, die Klage wird als unzulässig abgewiesen. Ja, also im formal-juristischen Jargon ist es keine Klage, sondern ein Normenkontrollantrag. Ich sage jetzt einfach mal Klage, weil das für das Publikum vielleicht etwas besser verständlich ist. Und zwar, das Spannende ist, da stand schon drin, welche Richter an dieser Entscheidung mitwirkten. Da stand auch schon drin, auf welche mündliche Verhandlung das erging, nämlich auf die vom 27.07.2023. Das war ja die erste Verhandlung, die in dieser Sache mündlich in der Hauptsache gelaufen ist. Das heißt also, das war nicht nur ein Entwurf nach dem Motto, so ein internes Arbeitspapier, wie es die sächsische Justiz gerne uns vorführen möchte, sondern die sächsische Justiz ignoriert hier ganz eindeutig die Tatsache, dass dieses Votum in Anführungszeichen in Wirklichkeit ein fertiger Urteilsentwurf war, der eigentlich dazu gedacht war, direkt nach der Verhandlung eingetütet und verschickt zu werden. So, jetzt ist am 27.07.2023 die Verhandlung relativ schnell wieder abgebrochen worden. Warum? Wir wollten einen weiteren Prozessbevollmächtigten einführen, der für die Good Governance Gewerkschaft auftreten sollte. Und dann hat sich das Gericht gefragt, ist das überhaupt eine Gewerkschaft? Dann konnten die das nicht rechtzeitig klären. Dann ist diese Verhandlung ohne Ergebnis erst mal wieder abgebrochen worden. Dann hat es einen weiteren Termin gegeben, am 8.02.2024. Und in dem Termin haben wir es geschafft, Zweifel zu sehen, ob diese Lockdown-Verordnung wirklich am 20.11. ausgegeben und am 22.11. in Kraft getreten sein kann. Warum? Weil im Internet bis jedenfalls nachweislich noch am 23.11.2025, da haben wir es einmal mit Wayback Machine herausgefunden, noch ein Entwurf dieser Verordnung drin stand. Warum Entwurf? Weil hier verwiesen wurde auf eine gleichzeitig in Kraft zu setzende Corona-Schul- und Kita-Verordnung, die mit Fundstelle, nicht mit einer präzisen Fundstelle, sondern nur mit einem Platzhalter, mit XXX und gelb markiert angegeben war. So. Und erst am 25.11. hat man dann den fertigen Entwurf im Internet finden können. Veröffentlichen im Internet spielt in Sachsen für das Inkrafttreten einer Norm keine Rolle, weil wir noch keine E-Governance haben dort. Also dort werden Gesetze tatsächlich noch in Papierform verkündet. Aber es spricht doch indiziell wenig dafür, dass eine Verordnung am 23.11. noch als Entwurf im Internet steht, wenn sie angeblich am 22.11. schon in gedruckter Form fertig vorgelegen haben soll. Und dann haben die gemerkt, mit der Nummer kommen wir nicht durch. Da war ja auch jede Menge Presse da, auch aus dem Mainstream. Da haben die gemerkt, okay, so kommen wir hier nicht weiter. Und dann wurden weiter Schriftsätze gewechselt. Da musste die sächsische Staatsregierung tatsächlich zugeben. Ja, nee, also wir haben am 23.11. haben wir dann das fertig gedruckte Gesetzes- und Verordnungsblatt zur Post geschickt. Zur Post, ja. Dann lagert das also erstmal auf der Post, dann weiß immer noch niemand, was er denn zu tun und zu lassen hat. Denn auf der Post hat ja niemand die Chance, da einzubrechen, jedenfalls nicht auf legalem Wege, und den Verordnungstext zur Kenntnis zu nehmen. So. Und das, darüber ist dann wieder verhandelt worden am 29.01.2026. Und dann ist eben ein Urteil ergangen, wo sie gesagt haben, na ja, gut, dann ist sie eben erst am 23.11. verkündet worden. Dann ist sie aber am 24.11. um 0 Uhr in Kraft getreten. Dann kam die Julia Nagel eben doch zu spät, weil ihre Klage erst am 24.11. irgendwann tags im Lauf des Tages eingegangen ist. Ätsch. So. Das ergebe sich so, dass OVG Bautzen aus einer berichtigenden Auslegung, ja, da steht drin, die Verordnung tritt am 22.11. in Kraft, aber man könne doch den sächsischen Verordnungsgeber nicht anders verstehen, angesichts der ganz schlimmen vom RKI verlautbarten Infektionszahlen, dass der sächsische Verordnungsgeber so schnell wie möglich ein Inkrafttreten gewollt habe. Also man hat sich diese Dinge so zurechtgebogen, wie man es gerade gebraucht hat. Nachdem das ursprüngliche Datum des Inkrafttretens obsoleszierziert war, der 22.11. war nun mal rum, hat man eben gesagt, dann nehmen wir das nächstbeste, anders kann es doch nicht gewollt gewesen sein. Man gebietet also dem normunterworfenen Bürger zweierlei. Erstens bei der Post einzubrechen, um zu gucken, ob er über was er überhaupt für Verbote und Gebote zu beachten hat. Und zweitens gebietet man ihm zu spekulieren, zu wann denn die hohe Obrigkeit denn ihre hoheitliche Verordnung in Kraft zu treten gedenke. Das alles hat mit einem Rechtsstaat nicht mehr viel zu tun.
Das würde das Inkrafttreten jedenfalls aus Sicht von Martin Schwab bedeutet, also ob es diese Verordnung rechtlich überhaupt gab, reden wir gleich drüber. Aber lassen Sie uns noch mal kurz zu dem vorher feststehenden Urteil oder zumindest
Genau.
den, nennen wir es mal, freundlichen Entwurf, der den Richtern da zur
Ja.
Verfügung stand, kommen. Sie sind ja nicht erst seit gestern Jurist. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Ist es vielleicht sogar üblich, dass Urteile oder Hinweise, Formulierungshinweise, wie immer man es nennen will, vor der Verhandlung schon feststehen?
Was Gerichte ganz gerne machen, ist, ein Votum zu schreiben, in dem schon mal der Tatbestand drin steht, wo das wechselseitige Parteivorbringen mal zusammengefasst wird. Das ist manchmal auch ganz hilfreich für die mündliche Verhandlung, wenn da in den Sach- und Streitstand eingeführt wird, dass alle Beteiligten wissen, wovon reden wir ja eigentlich. Das machen Richter ganz gerne. Auch, dass wir Überlegungen anstellen, richterliche Hinweise erteilen, nach dem Motto, dazu, da muss noch vorgetragen werden. An der und der Stelle überzeugt uns diese Argumentation noch nicht, dass man die Chance hat, rechtliches Gehör zu gewähren. Dass man dann mit einer schriftlichen Arbeitsvorlage in eine mündliche Verhandlung geht, das ist durchaus üblich. Aber dass das Urteil schon vorher feststeht, dass sogar schon feststeht, welche Richter mitgewirkt haben, auf welche Verhandlung das Urteil ergangen ist, obwohl man noch gar nicht weiß, ob man vielleicht noch eine neue Verhandlung braucht. Das ist in dieser Form nicht üblich. Nein, das darf es auch gar nicht sein, denn das Urteil, das soll ja vor der Verhandlung nicht feststehen. Die mündliche Verhandlung ist ja der vom Gesetzgeber vorgesehene Rahmen, um in besonders qualifizierter Weise rechtliches Gehör zu gewähren.
Haben Sie das irgendwie gespürt in dieser Verhandlung, dass die Richter Ihnen gar nicht zuhören, weil die das Urteil sowieso haben? Oder, um im Bild zu bleiben, waren die Schauspieler des Theaterstücks dann doch perfekt in ihrer Rolle?
Ja, sagen wir mal so, wir haben es ja immerhin geschafft, Zweifel daran zu säen, dass diese Verordnung am 22.11.2021 in Kraft getreten sein kann. Also an der Stelle haben die ihre Rolle wirklich gut ausgeführt. Allerdings am 29.01. die Verhandlung hat schon eine Unregelmäßigkeit. Ich habe denen, als die Terminabsprache war, vorher gesagt, liebe Freunde, mein Semester geht noch bis zum 6. Februar. Ich habe donnerstags und freitags Vorlesungen, den 29. Januar und Donnerstag. Wenn ihr 2 Wochen später verhandelt, ja, habe ich Semesterferien, da ist alles gechillt und zwar 8 Wochen lang. Ja, muss es dann unbedingt der 29.01. sein? Und da sind die nicht drauf eingegangen. Auch auf den Antrag meiner Kollegen, mich dann per Video zuzuschalten, haben die gesagt, nö, brauchen wir nicht. Nach dem Motto, so eine besondere Expertise bringt der Schwab ja auch gar nicht mit. Die Anwälte, die noch da sind, die reichen doch völlig aus. Das heißt, man wollte mich nicht dabei haben. Ja, und also irgendeinen sachlichen Grund, mich von dieser Verhandlung faktisch auszuschließen, gab es nicht.
Aber warum wollte man gerade Sie nicht dabei haben und die anderen Anwälte schon?
Wenn ich darüber spekuliere, werde ich zum Verschwörungstheoretiker. Aber jedenfalls sehe ich keinen, ich sehe jedenfalls keinen Grund, der geeignet wäre, das Verhalten des erkennenden Senats rechtsstaatlich plausibel erscheinen zu lassen, um es mal in einer sehr zurückhaltenden Weise zu formulieren.
Sie hatten anfänglich gesagt, die Gerichte sind jetzt vielleicht nicht als Knüppel instrumentalisiert, das war ja meine Formulierung, sondern sie sind konditioniert. Haben Sie auch das in irgendeiner Weise gespürt? Ist es jetzt Bauchgefühl oder haben Sie das gemerkt, dass da vielleicht Richter sagen, ja, naja, wir haben schon Zweifel, aber ganz ehrlich, das geht doch nicht. Also ich meine, das war so eine schlimme Pandemie und wenn die Frau Ministerin Köpping das sagt, dann muss das einfach stimmen.
Ja, warum konditioniert? Weil wir uns natürlich auch angeguckt haben, wie sieht denn eine Richterkarriere aus? Das hat man sehr deutlich gemerkt an dem Pressesprecher, der da seinen Unwesen trieb in der Verhandlung am 8.2.2024. Der lief die ganze Zeit im Saal herum. Wir hatten dann irgendwann zu Beginn der Verhandlung einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt. Der erkennende Senat hätte eigentlich sofort darüber beraten müssen, und zwar ohne Mitwirken des Vorsitzenden Richters. Stattdessen haben sie erstmal weiter verhandelt. Und als alle weg waren, haben sie dann über diesen Befangenheitsantrag entschieden. Über den hätte ja natürlich der Vorsitzende Richter nicht mitentscheiden dürfen. Und wer war geschäftsplanmäßig sein Vertreter? Der ist ja Pressesprecher, der die ganze Zeit in diesem Saal herumscharwenzelte. Was war das für ein Mensch? Das war ein Mensch, der in der Corona-Zeit noch im sächsischen Justizministerium gearbeitet und eine Corona-Verordnung mitgeschrieben hatte, beziehungsweise in deren juristische Prüfung eingebunden war. So, das heißt also, der hat von der Ministerialbürokratie den Sprung in die Richterschaft geschafft. Und das ist übrigens ein Karriereweg, der gar nichts Ungewöhnliches ist in der Justiz. Ich sehe das ja immer bei den Justizprüfungsämtern. Das sind alles keine Verwaltungsbeamten, die das machen, sondern das sind Richter. Richter, die ein paar Jahre im Ministerium, das ist ja Teil des Justizministeriums, das ganze juristische Prüfungswesen, da sich ihre Sporen verdienen, und wenn die sich da bewähren, winkt am Ende eine Beförderung zum Vorsitzenden Richter am Landgericht oder Verwaltungsgericht oder eine Stelle als Richter am Oberlandesgericht oder Oberverwaltungsgericht. Das heißt also, und das ist das, was ich mit konditioniert meine, ja, der Karriereweg von Richtern führt häufig über die Ministerialbürokratie und damit über eine Institution, die einem schon ein qualifiziertes Verständnis für die Sicht der Exekutive einpflanzt. Man wird also im Interesse der Regierung sozialisiert. In Bayern, das hat mir eine Richterin in der Corona-Zeit, die sich an mich gewandt hat, mal erzählt, wird man Verwaltungsrichter nur, wenn man eine Weile im bayerischen Staatsministerium des Inneren gearbeitet hat. Und wenn man eine Weile im bayerischen Staatsministerium des Inneren gearbeitet hat und dann Verwaltungsrichter wird, Sie merken, ich bin da aufgewachsen, deswegen hat sich jetzt gerade meine Stimmfarbe etwas verändert, dann weiß man, was man zu tun hat. Also auch da kommt die Exekutive nicht mit allem durch, ja, also, aber trotzdem, es erzeugt eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, die sicherlich hier und da mal was kritisch anmerkt und auch mal eine Entscheidung aufhebt und Verordnung für nichtig erklärt, aber die dann, wenn es wirklich darauf ankommt, der Staatsgewalt, der Exekutive nicht wehtut. Und in der Vorstellung von einem so sozialisierten Richter kann es eben nicht sein, dass eine Regierung, dass eine Regierung ihr eigenes Volk mit einer ja offensichtlich gelogenen Pandemieerzählung hinter die Fichte führt und in ein hochriskantes Impfstoffexperiment treibt.
Vielleicht kurz zur Erklärung für die Zuschauer. Also der Pressesprecher ist gleichzeitig Richter. Das ist jetzt nicht so
Genau.
ungewöhnlich. Das gibt es auch an anderen
Ja,
Gerichten,
ja.
dass Pressesprecher jetzt nicht wie bei Ministerien ehemalige Journalisten sind, sondern eben Juristen, die dann natürlich nicht in ihrem eigenen Fall, aber in anderen Fällen als Pressesprecher auftreten. Der hat dann vorher eine Corona-Verordnung als Ministerialbeamter geschrieben. Sie würden jetzt also nicht sagen, der hat quasi seine eigene Verordnung, vielleicht
Ja,
noch
das
in
hat er nicht
Auftrag,
gemacht.
sondern er hat, das war quasi so in ihm drin, da hat sich einfach der Beamte eine Robe angezogen und blieb natürlich Beamter.
Ja, so kann man das sehen und immer dran denken, dieser Mensch war ja nie dazu berufen, über unsere Klage zu entscheiden. Der sollte nur über diesen Befangenheitsantrag mitentscheiden, hat dann seine eigene Befangenheit angezeigt, so sind wir überhaupt erst draufgekommen. Ja? Aber was er gemacht hat, er hat hinterher den Medien einseitig die Position der sächsischen Staatsregierung transportiert, obwohl ja 2,5 Stunden lang vorher genau darüber im Gerichtssaal gestritten worden war. Und deswegen, dieser Mensch der hat die Brille der Ministerialbürokratie nie wirklich abgelegt und ich befürchte, dass solche Fälle keine Einzelfälle sind.
Kommen wir zu dieser Verordnung, oder genauer gesagt sind es ja eigentlich zwei Verordnungen. Fasse es jetzt mal in drei Worten zusammen. Diese Verordnung hat es in Kraft gesetzt, in dem Sinne nie gegeben. Das heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt gab es eigentlich in Sachsen keine gültige 2G oder keine gültige Notstandsverordnung. Ist das quasi das Ergebnis Ihrer Argumentation oder Ihrer, na, Klage nicht, weil sie ja abgewiesen wurde, aber wäre es das gewesen?
Also unsere Argumentation wäre zumindest gewesen, dass die Lockdown-Verordnung jedenfalls nicht am 22.11. in Kraft getreten sein kann, unserer Meinung nach auch nicht am 23. oder am 24., sondern damit der Bürger nicht groß spekulieren muss, wann eine solche Verordnung in Kraft tritt, hätte man gesagt, ab wann ist denn diese Verordnung tatsächlich in den Verkehr gebracht worden? Und ab da, Artikel 76 Absatz 3 Satz 2 der sächsischen Staatsverfassung, hätten dann 14 Tage Frist gegolten und erst danach hätte diese Lockdown-Verordnung in Kraft treten können. Das wäre allerdings sehr brisant gewesen, denn zum 25.11.2021 wurde die epidemische Lage nationaler Tragweite aufgehoben und Paragraph 28a Absatz 9 Infektionsschutzgesetz in der damaligen Fassung schrieb vor, dass dann bestimmte Maßnahmen, unter anderem eben diese ganzen Lockdown-Maßnahmen, so nicht mehr beschlossen werden durften. Das heißt also, diese Verordnungen wären dann von vornherein komplett ohne Rechtsgrundlage gewesen, wenn sie erst am 7.12.2021, früher hätte es ja nicht geklappt, in Kraft getreten wäre. Unsere Argumentation wäre gewesen, die 2G-Verordnung hätte dann immer noch weiter gegolten und unsere Klage wäre rechtzeitig gewesen und das Gericht hätte sich verdammt nochmal mit unserem mehrere hundert Seiten dicken Vorbringen gegen diese Verordnungen beschäftigen müssen. Und wir haben den RKI-Protokolle, dann auch andere schöne Dinge aus der Homepage des RKI, den Pandemieradar des Bundesgesundheitsministeriums, dann eine schöne Publikation von Forschern des Robert-Koch-Instituts, die also deutlich gemacht haben, die Atemwegserreger haben sich im Sentinel immer fröhlich, saisonbedingt natürlich im Sommer weniger, im Winter mehr ausgebreitet, und ganz unten, nahe an der Nulllinie, ist so ein rotbrauner Strich mit Covid-19 nach dem Motto Flatten the Curve gab es nie, weil es nie eine Curve zum Flatten gab, während Rhinoviren, Adenoviren, Influenza und weiß der Geier was fröhlich weiter zirkulierten. Also damit hätten die sich beschäftigen müssen. Und die hätten sich auch damit beschäftigen müssen, dass diese Impfstoffe niemals wirksam und sicher waren. Ja, und die hätten sich auch damit beschäftigen müssen, dass Jens Spahn, das haben wir denen natürlich auch aus Butterbrot geschmiert, in der Enquete-Kommission am 15.12.2025 zum Besten gegeben hat, Infektionsschutz gegenüber Dritten war ja nie Ziel der Impfkampagne gewesen. Nachdem er im Deutschen Bundestag im August 2021 noch das Gegenteil behauptet hatte. Ja. Das heißt, die ganzen Pandemie-Lügen wären, so wie sie sind, aufs gerichtliche Tableau gekommen und die sächsische Staatsregierung hätte keine Argumente mehr gehabt. Die hätten allenfalls sagen müssen, aber wir kannten die RKI-Protokolle auch nicht. Auch darauf war ich in meinen Schriftsätzen eingegangen und habe gesagt, liebe Freunde, wir können doch jetzt den Föderalismus und den Grundrechtsschutz nicht gegeneinander ausspielen. Was die Exekutive bundesweit weiß, das weiß im Rechtssinne auch die Landesexekutive. Ich kann doch nicht hergehen und sagen, eine Landesregierung darf auf Lügen der Bundesregierung eine Pandemieerzählung aufbauen und Maßnahmen erlassen. Wo kommen wir denn dahin? Ja. Damit hätten sie sich beschäftigen müssen. Das haben die auch gesehen. Man hat an manchen Äußerungen, die da so zwischen den Zeilen gefallen sind, das Gefühl gehabt, die haben unsere Schriftsätze genau studiert, die haben gewusst, wir haben sie am Kragen.
Ist es Sie werden jetzt natürlich ja sagen, aber vielleicht können Sie es auch begründen. Ist es für die juristische Bewertung, ob eine solche Verordnung in Kraft getreten ist oder nicht, ist es da tatsächlich relevant zu argumentieren, ist das, was da, hat das, was da drin steht, irgendeinen Sinn? Oder reicht's, wenn man nachweisen kann, der Minister hat es unterschrieben und pünktlich zur Post gebracht? Weil dann ist der Form Genüge getan.
Ja, nee. Also, eine Norm muss ausgefertigt und verkündet werden. Und Ausfertigung ist eine Authentizitätsprüfung und nach der sächsischen Verwaltungsvorschrift Normerlass auch eine juristische Prüfung durch das sächsische Staatsministerium der Justiz. Diese Prüfung hat offenbar nie stattgefunden, jedenfalls hat es keinen Prüfstempel gegeben. Und zwar, wie wir mittlerweile wissen, bei 102 Corona-Verordnungen, die wir in der ganzen Corona-Zeit in Sachsen hatten, hat es diesen Prüfstempel überhaupt nur ein einziges Mal gegeben. Hat die sächsische Staatsregierung jetzt mittlerweile auf parlamentarische Anfrage zugeben müssen. So, das heißt, die haben sich an ihre eigenen Vorgaben zur Ausfertigung einer Norm nicht gehalten. Deswegen schon hätte die Lockdown-Verordnung nie als gültig behandelt werden dürfen. Und übrigens die 2G-Verordnung auch nicht. Die hat nämlich auch keinen Prüfstempel. Das wissen wir jetzt auch. Ja? So, und zweitens muss sie verkündet werden. Was heißt denn verkünden? Ja. Es muss den Herrschaftsbereich der sächsischen Staatskanzlei verlassen. Und dafür genügt es eben nicht, dass es zur Post gegeben wird, sondern dann muss wenigstens die Post nachgewiesen haben, dann und dann und dann haben wir es an die Adressaten verschickt. Ja? Und das hat die sächsische Staatsregierung nie vorlegen können. Ich muss ja eine realistische Chance haben, zu erkennen, wann ich welche Gebote und Verbote einzuhalten habe. Und an diesen Dingen hätte man es scheitern lassen müssen. Ja. Aber der dritte Senat des OVG Bautzen hat sich die Dinge so zurechtgebogen, wie es dann, naja, im Interesse der Regierung passt.
Es wirkt so ein bisschen wie eine Regierung, die insbesondere in einer solchen Situation, wo die Allmachtsfantasie ja dann zum Teil zur Allmachtsrealität war, sich gedacht hat, ach Gott, die Mühe mache ich mir gar nicht mehr, ob ich das jetzt heute zur Post gehe oder morgen. Die Gerichte winken das sowieso durch und die Bürger werden schon spuren. Spricht aus dieser ganzen Geschichte so die Vorstellung des Herrschaftsgeistes, der sich gar nicht mehr die Mühe macht, die eigenen Regeln einzuhalten, weil er vielleicht auf so eine Idee gar nicht kommt, dass das wichtig sein könnte?
Naja, das ist wirklich, wir hatten ja, warum hieß der Absolutismus Absolutismus? Der König, der Herrscher war legibus solutus von den Gesetzen gelöst. Ja? Und ich habe in der Corona-Zeit einige Dinge gesehen, die stark an Absolutismus erinnern. Dieses ganze Gedöns von wegen verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates ist ja nichts anderes als der Staat fordert von seinen Bürgern, die es wagen, die Obrigkeit zu kritisieren, und zwar nicht nur zu sagen, die Maßnahmen sind unverhältnismäßig, sondern der es wirklich wagt, zu sagen, die Obrigkeit lügt. Ja? Die Obrigkeit führt uns hinter die Fichte, die Obrigkeit versagt, die Obrigkeit begeht Unrecht. Ja? Von diesen Bürgern Loyalität einzufordern, sie sie freiwillig nicht zu geben bereit sind. Und wenn man sich dann liest, wie dieser Phänomenbereich im Verfassungsschutzbericht 2021 beschrieben ist, dann heißt es ja, die Demokratie werde ja nicht offen abgelehnt. Ja, aber es würden die Repräsentanten des Staates verächtlich gemacht. Daran, das ist doch so ein bisschen die Denke von König Ludwig XIV. L'État, der Staat bin ich. Die Gleichsetzung zwischen dem Staat und dem Repräsentanten, die Idee, dass es die Repräsentanten selber sind, die den Staat delegitimieren, weil sie sich an die verfassungsmäßige Ordnung offensichtlich nicht mehr gebunden fühlen. Dieser Gedanke mag bitte nicht zugelassen werden, er ist staatsgefährdend. Das ist die Logik hinter diesem Phänomenbereich. Und die kommt natürlich dann auch darin zum Ausdruck, dass man sagt, unsere eigenen Regeln, die interessieren uns nicht mehr. Dummerweise hat das Bundesverfassungsgericht schon lange vorher entschieden gehabt, dass interne Verwaltungsvorschriften für den Normerlass selber zum verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab werden, wenn es um Grundrechtseinschränkungen geht. Da die Ausfertigung von Gesetzen nirgendwo geregelt ist, brauchen wir selbst gesetzte Regeln der Parlamente und der Exekutive, der Parlamente, wenn es um das Inkrafttreten von Gesetzen geht, der Exekutive, wenn es um das Inkrafttreten von Verordnungen gilt. Und diese Regeln, die sind dann eben auch verbindlich und führen, wenn sie nicht eingehalten werden, zur Nichtigkeit einer Verordnung, jedenfalls insoweit, als sie Grundrechte einschränken. Das ist eigentlich ein feststehender Maßstab, dass man sich dann eben auch an selbstgesetzte Regeln halten muss. Und wenn man sich davon glaubt, lösen zu können, trägt das absolutistische Züge, ja.
Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber zwei kurze Aspekte noch. Zum einen, es gibt eine Strafanzeige der Beteiligten, die bei der Staatsanwaltschaft in Görlitz liegt. Ich hatte es am Anfang gesagt. Uns hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, sie haben die noch nicht eingestellt. Das ist jetzt aber irgendwie eine Woche her und man kann ja wahrscheinlich stündlich damit rechnen. Was ist Ihr Stand? Wird da tatsächlich ermittelt? Ich meine, wahrscheinlich wird es dazu kein Strafverfahren kommen.
Also ich habe zu der Strafanzeige keinen Stand, ich habe die auch nicht mitverfasst. Ob die Staatsanwaltschaft hier tätig wird oder ob es dann möglicherweise über das Justizministerium eine Weisung geben wird, dieses Verfahren irgendwie platt zu machen, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich habe da auch keine Glaskugel.
Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen ist nicht die oberste Instanz in Deutschland. Da gibt es noch ein Bundesverwaltungsgericht, da gibt es vielleicht noch ein Bundesverfassungsgericht. Geht dieser ganze Fall, geht dieser ganze Kampf, wenn man ihn so nennen will, geht der weiter oder hat er in Bautzen sein Ende gefunden?
Nö, wir haben Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eingelegt. Also die haben da die Revision nicht zugelassen. Dagegen haben wir uns beim Bundesverwaltungsgericht beschwert. Und wenn diese Revision scheitern sollte, bleiben sowohl der Weg zum Bundesverfassungsgericht offen als auch der Weg zum Landesverfassungsgerichtshof in Sachsen, der ja unter anderem sich mit der Frage beschäftigen kann, ob hier Artikel 76 Absatz 3 Satz 2 der sächsischen Landesverfassung verletzt wurde. Ja, indem das Gericht sich das Inkrafttreten der Norm also eben durch eine irgendwie zusammengebastelte, sogenannte berichtigende Auslegung des Datums für das Inkrafttreten dieser Lockdown-Verordnung zusammengebastelt hat. Ja, also das ist die Sache ist noch lange nicht ausgestanden und wir sind entschlossen, weiter zu kämpfen, weil es bei diesem Unrecht nichts ein Bewenden haben darf. Dieser Fall hätte die ganz große Chance geboten, die Corona-Aufarbeitung vor Gericht einmal voranzubringen. Ja, diese Chance wurde nicht nur leichtfertig vertan, sondern offensichtlich vorsätzlich weggeworfen und damit geben wir uns nicht zufrieden.
Bleibt also spannend in diesem Fall, den natürlich auch auf 1 weiter verfolgen wird. Für heute herzlichen Dank, Martin Schwab, für Ihre Ausführungen und herzlichen Dank an Sie fürs Zuschauen.